Wenn wir jetzt mal so aus dem Angst- und Furchtbereich, wenn wir den mal außen vor klammern, haben die Hunde ja oft mit ihren Themen gar nicht so ein Problem. Ne? Also der jagende Hund hat in der Regel ja kein Problem mit seinem Jagdverhalten. Der Hund, der da irgendwie im Aggressionsverhalten auffällig ist, der hat damit ja in der Regel auch keine Schwierigkeit. Der macht es ja einfach. Ne? Der hat auch kein Problem damit, sich da so zu gebärden, weil unter Umständen findet er es ja auch noch gut.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute geht es um Problemhunde. Warum sprechen wir eigentlich gerne von Angsthunden, aber nicht von Aggressionshunden? Was ist ein Problemhund und wer hat eigentlich das Problem? Der Mensch, der Hund, die Umwelt oder alle zusammen? Darum geht es heute in der Folge und dafür eingeladen habe ich mir die Hundetrainerin und Canis-Dozentin Silvia Kretschmann. Hallo Silvia, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich auch wieder.
Wir reden heute über Problemhunde. Und natürlich müssen wir erstmal irgendwie ein bisschen beschreiben oder definieren, was ist das überhaupt, so ein Problemhund? Und da würde ich gerne mal andersrum anfangen. Was würdest du sagen, was ist denn kein Problemhund? Kannst du mal einen Hund beschreiben, wo du sagen würdest, das ist kein Problemhund?
Ja, das wäre für mich ein Hund, von dem der eigene Mensch sagt, es gibt nichts, was mich an ihm stört. Das wäre halt das andere Extrem, ne? Aber Problemhund ist ja sowieso, ne, ein Begriff, der aus Gründen ja auch diskutiert wird, ne? Und ich glaube, deshalb sitzen wir ja heute zusammen, um mal so unsere beider Ideen zu dem Begriff und so rauszuhauen, um mal zu sagen, was wir so von dem Wort halten.
Ist das Gegenteil von einem Problemhund ein Geschenkhund?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, den Begriff Geschenkhund habe ich vor 4,5 Minuten das erste Mal gehört. Also ist mir so tatsächlich noch nicht untergekommen.
Also ich würde zum Beispiel sagen, mein erster Hund, den ich übernommen habe, ja, ich habe da auch schon ein bisschen was ganz gut gemacht, aber im Vergleich, wie wenig ich machen musste und wie viel der mir geschenkt hat an Anpassungsfähigkeit, könnte ich den durchaus als Geschenkhund bezeichnen. Er lebt auch bei meinen Eltern, die jetzt, naja, jetzt auch nicht mit dem irgendwie mal in der Hundeschule waren oder sonst was, der passt sich da super an, dem geht's gut und ist irgendwie einfach ein richtig netter Typ. Also, ja. Und der jagt nicht mal, also ist irgendwie schon ein kleines Geschenk einfach. Ja. Ne, ja. Da über den würde ich das ganz liebevoll sagen. Vielleicht auch, um KundInnen zu entlasten, zu sagen, da musste man gar nicht so viel machen und der ist trotzdem einfach nett und das gibt es.
Ja, aber es ist doch das, also ich finde ja das, was sich doch die meisten wünschen, wenn sie sich einen Hund zulegen, oder? Einen unkomplizierten Begleiter, der sich perfekt einfindet in die eigene Lebenssituation. Das ist doch das, was den meisten Menschen vorschwebt, wenn wir jetzt mal von einem Normalo-Hundehalter, Hundehalterin ausgehen, die sich einfach einen Hund als Lebensbereicherung anschaffen möchten. Ne? Und ich finde, dann ist es auch legitim, dass es so eine einfache Nummer wird, finde ich. Und das soll doch auch so sein. Und warum das nicht so ist, das haben wir ja irgendwie immer mal wieder schon, auch, also entweder besprochen oder auch in den Podcasts so gehabt. Vielleicht, wenn Menschen schnell einen Hund irgendwo her sich organisieren, anstatt zu gucken, was es für ein Hund ist, wie ist denn der, ja. Wenn Entscheidungen da vielleicht einfach unwissend getroffen werden, jetzt vielleicht gar nicht, weil man sagt, ist es mir egal, sondern einfach, weil man vielleicht in dem Moment auch falsch beraten ist, keine Ahnung. Ich habe, als ich meine erste Hündin gekriegt habe, da war ich auch, das war doch eher Glück, da war ich doch auch total unbedarft. Das war doch in dem Fall eher Glück, dass ich mir so eine spezielle Rasse da ausgesucht hatte, die man nur an sehr wenigen Stellen kriegt, nämlich bei Züchtern. Und dann hatte ich nochmal das wahnsinnige Glück, dass ich einen tollen Züchter gefunden habe. Weil das ist doch auch alles immer eine Frage von Glück und Entwicklung in dem Moment. Weißt du, wurde dann einfach, wo es genauso hätte sein können, wenn ich gesagt hätte, es wäre mir jetzt die Rasse egal gewesen, dass ich irgendwie auf einen Vermehrer bei einem Kleinanzeigenportal damals reingefallen wäre. Und dann hätte ich nämlich vielleicht einen Hund bekommen, wo es vielleicht ein Problemhund geworden wäre. Und dieses Unbedarfte muss man doch haben dürfen, wenn man sich eigentlich einen Hund holt. Ich glaube, es ist einfach okay, da unbedarft zu sein und sich dann im Idealfall über ein Geschenk zu freuen. Und wenn du Pech hast, ist es das Gegenteil. Jetzt habe ich selber gesagt. Das Gegenteil von einem Problemhund ist der Geschenkhund.
Was ist denn ein Problemhund?
Ja.
Oder was denkst du über dieses, was nimmst du aus diesem Wort? Also wie nimmst du dieses Wort Problemhund wahr?
Also das ist für mich tatsächlich eher eine Überschrift. Und zwar, was ich damit meine, ist, dass darunter einfach Dinge zusammengefasst werden können, wenn Menschen irgendein geartetes Thema haben mit ihrem Hund, was sie gerne ändern wollen würden. Ich habe nämlich tatsächlich noch nie gehabt, dass ein Mensch zu mir kam und gesagt hat, ich habe einen Problemhund. Also diese Formulierung habe ich noch nicht gehört von einem Menschen. Was ich mal gehört habe, ist, dass mal jemand über einen anderen so geredet hat. Ein bisschen abschätzig, das ist ja ein Problemhund oder was auch immer. Oder die holt sich immer so Problemhunde, sowas. Aber dass das jemand selber ausformuliert hat, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Für mich wäre das eher so ein, ja, so eine Headline, worüber ich auch gerne dann eine ganze Sparte in der Hundeschule bei uns zusammenfassen könnte. Mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, die da irgendwie mit reinspielen und die da behandelt werden. So.
Wenn das die Headline ist, was ist die Unterüberschrift und was ist dann die Beschreibung zu der Überschrift?
Hm.
Oder der Text dann drunter?
Die Subline wäre dann sowas wie Training für schwierige Hunde. Und dann ging es weiter mit einem Copytext in der Art von Lösungen für die Schwierigkeiten, die Menschen mit ihren Hunden haben. Ganz simpel eigentlich. Und die können wieder ganz unterschiedlicher Natur sein, ne? Der Hund kann das sehr unterschiedlich unterwegs sein, der Mensch kann das unterschiedlich empfinden. Wir können das ja auch gar nicht voneinander abgrenzen. Ist das entstanden, das Verhalten? Bei den Menschen kam der Hund schon mit dem Problem zu dem Menschen? Wie hat sich das überhaupt entwickelt? Das ist ja dann im ersten Moment erstmal zweitrangig. Das gucken wir uns ja dann in der Anamnese genau an. Aber erstmal kommt der Mensch ja mit dem Thema. Der hat irgendein Störgefühl und sagt, ich möchte das bitte angehen. So, das wäre es erstmal für mich.
Wer hat denn das Problem? Der Mensch, der Hund, die Umwelt, alle zusammen?
Ja, vielleicht alle zusammen und vielleicht auch manchmal nur jeder für sich alleine. Ich weiß, also ganz oft, wenn wir jetzt mal so aus dem Angst- und Furchtbereich, wenn wir den mal außen vor klammern, haben die Hunde ja oft mit ihren Themen gar nicht so ein Problem. Ne? Also der jagende Hund hat in der Regel ja kein Problem mit seinem Jagdverhalten. Der aggressive Hund.
Nee, mit seinem Menschen, der immer so.
Der immer alleine festhält. Der
einfach anleint, wenn es gerade Spaß macht.
Der freche Typ, genau. Oder ja. Der aggressive Hund hat, was ist das? Der Hund, der da irgendwie im Aggressionsverhalten auffällig ist, der hat damit ja in der Regel auch keine Schwierigkeit. Der macht es ja einfach, ne? Der hat auch kein Problem damit, sich da so zu gebärden, weil unter Umständen findet er es ja auch noch gut. Ja, bei dem Angsthund, der hat, jetzt habe ich das Wort selber gesagt, ne? Bei dem ängstlichen Hund oder Hund, der da in der Flucht vielleicht ein paar sehr ausgeklügelte Strategien entwickelt hat, hat ja in dem Moment oft auch zwar ein Empfinden von einem Problem, danach geht es ihm aber besser, also ist dieses Verhalten ja oft eine Lösung für den Hund. Jetzt vielleicht nicht so ganz sinnvoll für den Menschen und auch nicht für die Umwelt, vielleicht auch nicht für den Hund selber, weil es auch gefährlich sein kann. Ne? Aber irgendwie am Ende ist es doch auch ein Hund, der vielleicht das auch nicht als Problem empfindet. Behaupte ich mal.
Nö.
Weil die sagen
also
ja nicht.
Meine Hündin findet Flüchten super.
Genau, weil die sagt ja auch nicht, oh,
die
mir geht's
blöd,
da.
Die findet blöd, dass ich sie daran hindere.
Genau.
Mal.
Sagen ja auch in nicht, oh, mir Moment, geht's da ja. Immer so schlecht in den Situationen. Ich würde das gerne ändern. Das machen die ja auch nicht. Ne? Die bleiben einfach bei ihrer Strategie. Na, genau. Das heißt also, der Hund, ich behaupte mal, der Hund hat die wenigsten Schwierigkeiten, die wenigsten Probleme an der Stelle. Die Umwelt vielleicht schon mal eher, ne? Das heißt von einem Hund, der sich aggressiv gebärdet, dass man vielleicht da Angst haben kann als Mensch oder als anderer Hundehalter, vielleicht auch mal angesprochen wird von den Nachbarn, wenn man immer von dem Nachbarshund im Hausflur gestellt wird, ne? Solche Sachen. Da finde ich, glaube ich, dass die Umwelt doch schneller mal Probleme empfindet, auf jeden Fall. Also gerade im Aggressionsbereich. Ne? Und vielleicht auch im Jagdbereich, je nachdem, ne, wenn es vielleicht um Nachbarshühner geht oder so, könnte es halt auch ein schwieriges Ding werden. Ja. Und jetzt der
Ja, oder für die
Mensch.
Tiere.
Ja, das
Die Tiere
sowieso, um Gottes
natürlich.
Willen, das sowieso. Dann hast du aber einen Menschen, der dieses Gefühl von der Umwelt zurückgespiegelt kriegt. Jetzt vielleicht hat er sowieso schon selber ein Thema damit, dass der Hund sich da irgendwie verhält, wo er es nicht ändern kann. Also der Mensch gerade zu dem Zeitpunkt nicht ändern kann. Und dann kriegst du noch von einer Umweltkasala, ne? Weil irgendwie die Nachbarn machen da Stress oder andere Menschen machen sich über dich lustig. Sowas gibt es auch, finde ich, relativ häufig. Das finde ich total gemein. Das habe ich sehr oft. Also im Aggressionsbereich haben wir ja auch manchmal Hunde, die sind ja manchmal nur so groß. Das sieht jetzt keiner, sagen wir so 4, 5 Kilo Terrier. Ne? Das sind halt sehr kleine Hunde. Die sind ja jetzt auch nicht zwingend ungefährlich. Und dann, wenn ich mit Kundinnen unterwegs bin, ne, und wir haben da einen Hund, der vielleicht noch im Training nicht so weit ist, wo wir in eine Situation kommen, wo der auslöst, ne, weil man es irgendwie gerade nicht verhindern konnte. Manchmal kommt halt einfach das Leben dazwischen und man steht da und dann stehen da Menschen neben mir, die müssen sich dann süffisante Dinge anhören über den eigenen Hund, wo wir selber wissen, dass der halt schon beschädigend gebissen hat zum Teil. Ne? Und das ist doch, boah, das finde ich krass. Das finde ich dann so, das finde ich richtig gemein. Ne? Und wie kamen wir jetzt drauf, dass die Umwelt dann nicht über Beschimpfungen zwingt, so ein Problem beim Halter erzeugt, sondern auf so eine wirklich. So, es ist halt total perfide, über so eine Ebene dann da zu gehen. Ach ja, der Kleine, hast du einen schlechten Tag, ne? Und dann denke ich immer nur so, der Mensch ist der andere, der Gegenüberliegende, der das sagt. Die sind ja selten verunsichert, wenn es so kleine Hunde ist. Wenn es ein großer Hund wäre, der das gleiche Verhalten an den Tag legen würde, wären sie nicht so, behaupte ich mal in dem Moment, ne? Und das finde ich sogar als Trainer manchmal belastend, dann mit anzusehen, was in den Gesichtern von den Kundinnen passiert, ne? Das finde ich fies. Weil die sind ja schon im Training und wollen was ändern und dann sowas gefällt mir nicht. Ja, passiert aber, ne? Und dann hat der Halter halt ein Problemempfinden. Ja. Also irgendein Problem. Und wenn er sich ja professionelle Hilfe sucht, dann ist er ja auch schon schnell dabei, dasselbige zu lösen. Oder wenigstens auf dem Weg dahin. Oder in Grenzen dessen, was möglich ist. Da muss man ja auch immer mal gucken, ne? Also man kann ja da nicht immer mit dem Zauberpulver um die Ecke kommen. Das heißt, da muss man auch mal realistisch einschätzen, was das ist für ein Verhalten, wo das herkommt, wie das eventuell entstanden sein könnte und so weiter. Und dann mal schauen.
Die ganze Palette an, wie kommt das zu Verhalten? Welche Faktoren spielen eine Rolle?
Voll, genau, ganz wichtig, ne? Und dass wir es manchmal auch gar nicht voneinander abgrenzen können, was zuerst da war oder was welches Verhalten vielleicht auch noch befeuert hat, ne? Und inwieweit vielleicht der eigene Mensch eine Rolle gespielt hat oder vielleicht auch nicht, ne, das weiß man ja
Die
manchmal
Grenzen
gar
der
nicht.
Ursachenforschung, gerade
Ja,
bei
voll.
gelernter Aggression wie
Voll.
Leinenpöbeleien und so.
Ne? Und das ist aber auch dann total auf die entlastende Komponente ja für den Menschen, ne? Dass man dann das irgendwie mal versucht so einzuordnen und das ist auch immer nur ein Versuch natürlich von uns dann das zu machen, ne? Aufgrund des Wissens, was wir dann haben, beobachtet haben oder was wir erzählt bekommen haben von den Menschen. Aber das allein es mal also eingeordnet zu bekommen, glaube ich, hilft oft dem Halter und der Halterin, ne? Um das vielleicht auch schon mal ein bisschen umzubewerten.
Also ich glaube, wenn du und ich jetzt uns ganz viele Hunde sozusagen vorgestellt würden als Fallbeschreibung, dann würden wir gar nicht sagen, das ist ein Problemhund, sondern dadurch, dass wir einiges an Wissen erlangt haben und uns weiterbilden, würden wir wahrscheinlich immer sagen, ja, ist halt ein Terrier. Also
Ja.
ja, der macht Terrier-Sachen. Ach so,
Ja, da
ja,
droht er
gut, der
halt
Hund
jetzt.
pöbelt, der ist gerade in der Pubertät, der hat da noch nie
Ja,
eine Grenze
ja.
bekommen oder da wurde ja gar nicht eine Orientierung gab. Ja, also würde
Ja.
mich jetzt wundern, wenn er nicht pöbelt.
Ja, und das
Oder
ist ja
ach
auch
so,
voll
der ist ein
wichtig, ja.
Labrador, der haut ab und rennt ins Wasser. Ja, es ist ein Labrador.
Ja,
Also so,
ja, ja.
ich glaube, dass je mehr Verständnis da ist, wie du so schön gesagt hast, desto schneller kann dieser Begriff vielleicht auch so ein bisschen aufgeweicht werden.
Ja. Und meistens, also meistens reden wir ja von irgendeinem Normalverhalten, was wir da sehen, ne? Was der Mensch ja irgendwie erstmal als unangenehm empfindet, ne? Natürlich sollte jetzt ein Hund selbstverständlich sich nicht einem anderen Menschen gegenüber aggressiv verhalten, aber wenn wir jetzt mal so in einer innerartlichen Aggression unterwegs sind, für wie viele Menschen das bei uns hier im städtischen das tatsächlich ein Thema halt darstellt. Ne? Weil wir haben halt sehr viele Hunde. Ne? Wir haben eine große Masse an Hunden. Und sich auseinanderzusetzen mit anderen Hunden in Freilaufsituationen, kennen viele Hunde ja gar nicht. Ne? Ich plädiere jetzt nicht dafür, jetzt alle Hunde unkontrolliert in irgendwelche Freilaufgeschichten zu schicken. Nur ist es ja so, dass viele das gar nicht kennen, wenn sie ein Leben ja irgendwie an der Leine führen und sich vielleicht Neuhundehalter auch nicht trauen, mal was zuzulassen, weil sie Sachen nicht einordnen können. Ne? Passiert halt, ne? Also kommt ab und an mal vor im Training und dass dann auch ein bisschen das Vertrauen flöten geht in die Gegenüber, die einem entgegenkommen, weil vielleicht ja auch nicht jeder Hund, der frei rumläuft, auch entsprechend gut erzogen ist, ne? Kommt ja auch nochmal dazu. Und dann ist man in einer Situation, die kann man nicht...
Nicht gut sozialisiert
ja, ist. Auch, auch ja. Vielleicht, mhm. Genau. Das ist ja auch wieder Hände oder Ei, ne? Was war zuerst da?
Mhm.
Und dann hast du Unsicherheit beim Halter und dann werden noch weniger so Situationen zugelassen, ne? Und dann ist es eigentlich echt ganz, ganz schön manchmal, wenn wir mit den Haltern dann in solche Situationen gehen und das erst, also das machen wir kontrolliert, ne, und es erstmal angucken und mal erklären können. Und dass dann manchmal das Drohen der Hündin und mit dem anschließenden Abschnappen ja gar nicht ein schlimmes Verhalten dieser Hündin war, wie es von dem Menschen empfunden war, sondern diese Hündin hat sich einfach gegen einen sehr aufdringlichen Rüden adäquat zur Wehr gesetzt. Und das ist normal.
Hör mir auf, den Hintern zu schnuffeln.
Ja, gehen wir mal da vom Pöppis weg. Genau. Mhm. Und solche Dinge. Und wenn das aber dann direkt als schwierig empfunden wird, wenn ein Hund so ein Verhalten zeigt, der eigene Hund so ein Verhalten zeigt, ne, dann können sie ja nicht mehr unvorbelastet in die nächste Situation gehen. Und dann wird's schwierig. Dann wird's eine echt so eine kleine Abwärtsspirale. Ne? Und das passiert manchmal. Und dann ist vielleicht ein Problem da und dann empfindet man vielleicht ein Problem, weil man den Hund nicht mehr ableinen kann. Und vielleicht wäre da kein Problem gewesen, wenn man es hätte einordnen können. Aber meistens hat man ja noch ein Gegenüber, Hundehalter, die dann was einsortieren. Na, ihre ist aber eine zickige. Und dann hat man auch noch die zickige Hündin, die eigentlich nur gesagt hat, bitte gehen Sie weiter.
Mhm.
Ihre ist aber nicht sozial, wurde mir immer gesagt. Ihre ist aber nicht sozial.
Wie ist das Wort Problemhund denn so im Vergleich mit anderen Wörtern, die Hunde so sehr schnell in eine Kategorie packen? Also wie der Angsthund oder auch der, ich nenne es jetzt mal so ganz unschön Arlochhund, weil das Wort dürfen wir nicht aussprechen, weil es gesichert ist. Aber ihr wisst, was wir meinen. Ich glaube, die Abkürzung dürfen wir sagen, ohne verklagt zu werden, oder?
Wahrscheinlich. Aber du hast jetzt den Begriff Angsthund genannt, ne? Denn der ist ja sehr viel geläufiger im täglichen Sprech als zum Beispiel der Problemhund. Aber niemand sagt, das ist der Aggressionshund. Das habe ich so noch nicht gehört. Ne?
Ja, und nicht, nee.
Dieser Begriff des Angsthundes, und das ist ja auch schon total oft thematisiert worden, jetzt hier im Podcast zum Beispiel, ne? Dass Menschen diesen Begriff eher als entlastend, glaube ich, empfinden. Weil der einfach, also der schiebt das Problem dann tatsächlich ein bisschen sehr zum Hund. Ne? Als müsste man, als wäre es schwieriger, ihm zu helfen, ist es ja oft auch, weil langwieriger, ne? Nur die Möglichkeiten bestehen ja trotzdem, ne? Aber Angsthund ist direkt, da hat, weil ich glaube, unter Angst können sich Menschen mehr vorstellen als unter den anderen Sachen. Und vielleicht ist man auch näher dran, weil man diese Gefühle eher zulassen kann, als zum Beispiel das Gefühl der Aggression. Aggression ist, glaube ich, kein Gefühl, aber dem Ausdruck der Aggression, genau, das meine ich, dass man einfach da vielleicht eine ganz andere Sperre hat, weil wir vielleicht da auch einfach, was unsere Gesellschaft angeht und die Erziehung und sowas, viel,
das dann Problem,
viel enger sind, ne? Ja, ja.
Ja, dabei
und Angst darf
Hunde,
man haben.
Die sagt, komm mir nicht zu nah an den Po, und das aggressiv verdeutlicht wesentlich unproblematischer als der Hund, der flüchtend in der Leine hängt.
Wenn sie in der gleichen Situation fliehen würde, wäre das vollkommen okay. Ja, genau. Das ist, glaube ich, einfach schwieriger zugänglich, weil ich glaube, das Thema Aggression ja sowieso für viele Menschen eins ist, wo man sich vielleicht nicht so gerne nähert, weil es oft natürlich mit ganz vielen negativen Sachen assoziiert ist. Ne?
Mhm. Und die Frage wäre auch, wie viel, also wenn du jetzt einen Problemhund hast oder einen Angsthund, wie viel Prozent der Zeit am Tag sind die in diesem Problem oder in dieser unterstellten Emotion? Ne?
Ja,
also ich habe eine Hündin, die sehr deutliches Fluchtverhalten zeigt und auch tatsächlich Angst hat, also die nimmt dann auch keine Kekse mehr oder so, in verschiedenen Situationen, manchmal ist sie auch einfach unsicher oder es ist halt eine gute Strategie, aber die ist kein Angsthund. Also ich bezeichne sie liebevoll zum Beispiel manchmal als Extremhund, weil sie in vielen Bereichen ganz extrem ist, außer im Jagdverhalten. Aber sie kann extrem lustig sein, extrem überfreundlich, also aufdringlich gegenüber Menschen, die sie gut kennt. Extrem misstrauisch gegenüber Menschen, die sie nicht kennt. Extrem in der Flucht und auch in Bereichen manchen Hunden gegenüber in gewissen Situationen auch extrem im Aggressionsverhalten.
Ja, ja. Ja.
Also sie ist einfach ein bisschen doll in allem.
Ist einfach ein bisschen übertrieben.
Und extrem frustig. In allem ein bisschen zu doll.
Und ich glaube einfach das Problemverhalten des Hundes, ne, das macht ja, genau wie du gesagt hast, einen ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsatz, wenn wir da überhaupt im Prozentbereich sind, am Tag oder in der Woche beim Hund aus. Nur das, was im Kopf des Menschen ist, das ist ja dauerhaft präsent. Ne? Man hat das Thema begleitet einen ja dann. Wenn wir da bei so einem Klassiker-Thema sind, ne, wie Aggressionsverhalten an der Leine, ne, was man gemeinhin ja auch so ein Leinenpöbelei schimpft, das ist ein Thema, was der Hund vielleicht nicht oft zeigt, nicht viel zeigt, nur es ist halt so präsent beim Halter, dass es irgendwie den ganzen Tag eine kleine Begleitung hat, weil ich vielleicht schon Bauchschmerzen habe, weil ich ja gleich wieder Gassi muss. Und es ist mir vielleicht total unangenehm, dass das passieren könnte. Und ich gucke schon vorher aus dem Fenster, ob der Nachbarshund da schon wieder in der Nähe ist, bevor ich rausgehe. Das heißt, ich persönlich habe als Mensch eine viel höhere Präsenz des Themas als der Hund selber, weil es in meinem Kopf ist und mich begleitet. Und dann wird es halt schnell zum Problem, obwohl das Verhalten selber halt ein ganz, ganz kleines Nümmerchen ist nur am Tag. In Zeit oder in Anteil gesehen. Ne? Nur was es mit dem Menschen macht, dann wird es schwierig. Weil das ja auch dann kommt es ja auch oft ganz, das ganze Zusammenleben mit dem Hund ja wieder massiv beeinflusst. Ja? Dann fühlt man sich vielleicht schlecht, weil man schlecht über den eigenen Hund denkt, weil er einem schlechte Gefühle macht. Und dann könnte es eventuell in eine falsche Richtung gehen, im Umgang, im Sinne von vielleicht noch weniger klare Vorgaben an den Hund, weil man ja ein paar wichtige Sachen gerade schon nicht durchgesetzt bekommt, ne? Wie zum Beispiel, man kriegt das ja in der Regel nicht abgebrochen. Das ist ja das, ne? Deshalb muss man sich ja einen anständigen Trainer mit einem anständigen Trainingsaufbau dann auch zu Rate ziehen, dass man das auch gut hergestellt kriegt, dass das mal kleiner wird und dann halt auch im Menschenkopf ein bisschen kleiner wird. Das ist echt präsent, ja. Und ich kenne das doch selber noch. Meine Hunde haben alle irgendwie immer mal die Idee gekriegt zu pöbeln im gewissen Alter. Und wir treffen hier echt viele Hunde. Kann unangenehm sein.
Trotzdem würde ich sagen, dass es da ja voll die Range gibt von, das sind jetzt Sachen, die individuell als Problem wahrgenommen werden und Sachen, wo man sagt, ja gut, da kann man ja jetzt aber auch relativ leicht, wenn man weiß, wie es geht, irgendwie was machen über eine Änderung der Beziehungsstruktur, Orientierung, ein paar Stellvertreterkonflikte und dann eben Klärung im Problem, also im empfundenen Problem. Aber es gibt ja auch Hunde, vielleicht auch welche, die man sich aus dem Tierheim holt oder so, wo jetzt verschiedene Menschen, die diesen Hund hätten, sagen würden, boah, das ist richtig kantig mit dem. Also das wird ja auch gerne als kantiger Hund bezeichnet. Der ist teilweise zum Beispiel auch nur über Management im Alltag zu führen oder kann, also oder muss viel gemanagt werden. So, also das wäre ja nochmal so ein anderer Schnackhund, sag ich mal. Mhm. Würdest du da einen Unterschied machen oder wäre das, also geht das eher in die Richtung Problemhund, weil es da eben nicht so sehr um dieses Individuelle geht, sondern wenn wir jetzt, keine Ahnung, 5 verschiedene TrainerInnen, Familien, sonst wem hätten und der Hund würde bei allen zum Beispiel nur in diesem Bereich über Management laufen. Wie siehst du das? Wie definiert man das? Ist das dann ein schwieriger Hund oder also hast du da so Begrifflichkeiten für? Wie würdest du das beschreiben?
Du meinst jetzt, wenn ein Hund das gleiche Verhalten zeigt, in verschiedenen Familien zum Beispiel, wo man dann sagen könnte, dass das Thema beim Hund liegt.
Ja, zum Beispiel ein Hund, der aus dem Tierheim kommt und man weiß einfach, der wird ein Leben lang einen Maulkorb tragen. Mhm. Und weil der einfach in gewissen Situationen auslöst und man das jetzt auch nicht einfach mal so trainieren kann, sondern der hat einfach zu viel Lernerfahrung in dem Bereich gemacht, plus bringt eine gewisse Genetik mit. Oder ein Hund, der was im Bereich, ja, Verhaltensstörung ist auch wieder ein Begriff, den man definieren müsste, den man jetzt eigentlich auch nicht einfach mal so herholen könnte, aber so, dass verschiedene Leute sagen würden, das kann man in diesem Bereich Verhaltensstörung oder Ähnlichkeiten zu einer Verhaltensstörung einsortieren. Sowas wie.
Aber bei Verhaltensstörungen sind wir echt viel zu speziell, finde ich, weil das wäre ja fast so ähnlich, wie wenn du sagst, du hast hier einen Hund, der mal wirklich eine echte Statusaggression hat. Das sind ja Sachen, das könnte wirklich ein Problem halt sein, aber das wäre ja nur ein Problem, wenn du es auf der Ebene mit dem Hund den Konflikt suchst. Wenn du da, das wäre ja eine Anpassungsleistung des Menschen, da keinen Konflikt stattfinden zu lassen, damit dieser Hund kein Problem hat, weil das Problem ist ja, komm mit dem frei Haus. Aber wie viele Statushunde hast du da draußen rumrennen? So, eins von 8000, so. Aber wenn man sagt, man hat zum Beispiel ein ganz stabiles, gelerntes Verhalten bei einem Hund, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es eine Verhaltensstörung ist, sondern ein ganz stabil gelerntes Verhalten, weil es hochgradig selbstbelohnend ist in einer Form und der Hund einfach auch zu alt ist und auch vielleicht von seiner Persönlichkeit her kein Interesse hat, da umzulernen. Vielleicht könnte man es dann so bezeichnen, aber das würde ich fast gar nicht so, weil dann, weil der Hund empfindet es ja wieder nicht als Problem. Und wenn ein Mensch sich den aktiv nimmt, in dem Bewusstsein, dass das Thema halt aufgepoppt war in der Vergangenheit total oft, ne, dann finde ich das Problem doch eher sexy und habe Bock, mich dessen anzunehmen. Also habe ich doch nicht diese Bewertung, dass es was Unangenehmes ist.
Würdest du sagen, Problemhunde, also jetzt wieder in Anführungsstrichen diesen Begriff verwendet, können ein Lerngeschenk sein? Das ist auch so wieder so ein ganz komisches Wort, Lerngeschenk.
Aber ja, vielleicht. Ich weiß aber, was du meinst. Es kann schon mal eine Sache sein, an der man auf jeden Fall irgendwie wachsen kann und sich entwickeln kann. Das in jedem Fall. Ob es dann immer ein Geschenk ist, das weiß man vielleicht nachher erst. Nur, es ist doch auch vielleicht mal ein guter Weg, mal sich mal den Widrigkeiten des Lebens da mal so anzunehmen und da mal selber so zu gucken, wie weit man da irgendwie kommen kann, wenn man sagt, ich möchte das gerne ändern, oder? Und auf jeden Fall tut's bestimmt gut, das mal ganz bewusst zu machen, ob das immer ein Lerngeschenk, ich habe da direkt so was Großes im Kopf, dieses, ach, hätte ich das vorher gewusst, dass das so toll wird, ich hätte das mit viel freudigerer Arbeit und viel mehr Elan alles gemacht. Aber ich glaube, zum Geschenk wird's erst, wenn man den harten Weg gegangen ist, weißt du? Und dann kann man es immer erst rückwirkend betrachtet auch so wirklich bezeichnen. Also ich würde, glaube ich, nie sagen, dieser Hund ist eine Riesenherausforderung für mich, ich nehme ihn mal als Lerngeschenk. Das würde ich persönlich nicht sagen. Könnte ein gangbarer Weg sein für jemanden, der sich da so ein bisschen auf so einer psychologischen Ebene anders einstellen würde mit so einem Problem, wenn er sich sowas vorsagt. Aber ich würde sagen, ach, kacke, ja gut, müssen wir durch. Und würde am Ende vielleicht sagen, ach, hab doch richtig was gelernt damit, ne? Eher so. Aber es hängt wahrscheinlich eher damit zusammen, wie ich so als Person gestrickt bin. Würde ich mal sagen. Aber ja, wenn du so willst, kann man sagen, es kann ein Geschenk sein. Vielleicht wird man sich aber über andere Sachen mehr freuen.
Was würdest du denn sagen, sind so die häufigsten Themen und Probleme im Hundetraining, die von HalterInnen als wirklich einschneidendes Problem im Alltag empfunden werden?
Naja, wenn die Hunde halt in der Familie Aggressionsverhalten zeigen, das ist das, was am allerkrassesten, also von mir empfunden wird, wie die das so beschreiben, als einschneidend. Weil wenn sich zum Beispiel jemand halt nicht mehr gut zu Hause bewegen kann, ist das halt eine krasse Geschichte. Oder auch wenn Besuch nicht mehr empfangen werden kann, sowas, ne? Und wie lange das ausgehalten wird, finde ich manchmal wirklich sehr erstaunlich. Also wie lange Menschen das bereit sind, eine Zeit lang zu akzeptieren, weil sie gerade keine Lösung haben, es anders zu machen, ne? Ja, und einfach Verhalten an der Leine, Aggressionsverhalten an der Leine, das ist halt ganz oft ein ganz großes Problem, weil es einen gesellschaftlichen Charakter halt einfach hat, weil man in der Öffentlichkeit ist und gesehen wird. Ne? Und das finde ich ist auch sehr, sehr oft ein großes Problem. Auch für den Menschen. Bist du sehr müde, Jona? Du siehst voll müde aus.
Würdest du sagen, es ist leichter, Menschen zu beraten, wenn der Leidensdruck, mit dem sie zu dir ins Training kommen, sehr hoch ist?
Es kommt drauf an. Ich würde das, glaube ich, nicht pauschalisieren. Ich glaube, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist und ein Mensch sich Hilfe sucht, ist er zugänglicher, Dinge zu probieren, die er vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hätte. Aber ob es leichter ist, weiß ich gar nicht. Oder ob sie deshalb zugänglicher sind, weil sie ja vielleicht auch aufgrund von der ganzen Situation sowieso schon so ein bisschen vielleicht verhärtet sind. Vielleicht dauert es dann halt trotzdem genauso lange. Weil es ja auch ein Batzen Arbeit in der Regel ist, ne? Also selten, ne, lassen sich die Sachen dann sehr, sehr schnell auflösen. Aber sie sind in jedem Fall
handlungsbereiter, könnte man das sagen?
Offener, ja, handlungsbereit in jedem Fall und auch viel offener, Sachen einfach mal erstmal anzunehmen. Hinterfragen nicht so viel. Also ich will das in Kontext bringen. Ich will, dass Leute hinterfragen im Training und ich will auch, dass Sachen, die nicht verstanden werden, sofort angesprochen werden. Wenn ich das wahrnehme, spreche ich das sonst auch an. Wenn ich merke, dass da irgendwas vielleicht gerade ein bisschen am Gesichtsausdruck oder so, wo ich schon vielleicht ablesen kann. Aber ich glaube, sie sind bereit her, jemandem zuzuhören, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit da irgendwie eine Expertise hat, als direkt zu sagen, ja, ob das eine gute Idee ist, es zu machen und machen es schneller. Vielleicht ist dann handlungsbereit, glaube ich, auch ein guter Begriff, dass man auch schneller ins Tun kommt. Weil sie auch sehr schnell merken, dass man mit dem Tun auch echt viel erreicht, ne? Weil ja bisher mit den Sachen, die in der Regel versucht wurden vorher, die Sachen ja eher gefestigt wurden, als dass sie aufgelöst wurden. Also die Dinge, die man weghaben möchte oder nicht weghaben möchte, die man anders haben möchte. Mhm.
Sollte jede Trainerin, die mit Problemhunden in Anführungsstrichen wieder, schwierigen Hunden in Anführungsstrichen wieder arbeiten, selbst Erfahrungen mal mit solchen gesammelt haben, also sei es jetzt in der Ausbildung, als Pflegestelle, im Tierheim, mit eigenen Hunden und wenn ja, wie viele?
Na, hilfreich ist es in jedem Fall. Ja, einfach auch das mal so gefühlt zu haben, ne, dass man einfach mal Situationen auch mal vielleicht durchlebt hat, um sich besser in den Halter auch reinversetzen zu können. Ich glaube jetzt, um Dinge am Hund zu erarbeiten, ne, also anders, um einen Menschen anzuleiten, Dinge am Hund umzusetzen, bedarf es vielleicht jetzt nicht einer zwingenden Erfahrung mit allen Hundetypen, weil was will man alles schon mal selber mitgemacht haben? Also eine gewisse Anzahl von bestimmten Verhaltensweisen, finde ich, muss man auch mal selber erlebt haben, selber gefühlt haben und auch mal selber gearbeitet haben. Das hilft in jedem Fall, ne? Damit man mehr abstrahieren kann. Nur wenn du ein ganz besonders einfühlsamer Mensch bist, der sich gut in den Menschen reinfühlen kann, der auch gut anleiten kann, der Dinge gut erkennt und die richtigen Schlüsse zieht, ja, ob der jetzt immer dann auch direkt 15 Problemhunde, in Anführungszeichen, zu Hause schon mal gehabt haben musste, weiß ich gar nicht. Vielleicht kann man auch ein ganz toller Trainer in dem Bereich sein und selber Hunde gehabt haben, die unkomplizierter waren und ganz viel durch Beobachtung einfach gelernt und abgeleitet haben. Kann ich mir genauso vorstellen. Also wahrscheinlich ist alles möglich und hängt wieder auch arg vom Trainer ab, ne, und arg vom Typ ab. Und ich habe auch jetzt nicht mit allen Hundetypen Erfahrung sammeln können. Ich bin 1,50. Also da hört es ganz schnell auf mit Hundetypen, wo ich Erfahrung sammeln kann persönlich, ne?
Ja, Ich glaube, sind wir aber auch so, also vom Karnes-Studium so, dass wir ja ganz viel schon mal in der Hand hatten. Also wie oft tauschen wir im Karnes-Studium Hunde aus. Wir müssen auch bei wirklich aggressiven Hunden, die aus einem Zwinger holen, wirklich ängstliche Hunde an uns andocken lassen, die sagen, ich will ja gar nicht in deine Nähe gerade. Und jagdliche Hunde findet man auch in der Regel mal. Ja. Also das ist ja nicht so schwierig. Also wir haben ja allein durch diese Ausbildung schon so viele Hunde mal in der Hand gehabt. Wenn man das jetzt vergleicht, ich habe öfters mal Praktikantinnen bei mir mitlaufen, die in anderen Ausbildungsinstituten waren. Und da kann man das jetzt auch nicht pauschalisieren natürlich, aber da gibt es wirklich auch Ausbildungsinstitute dabei, wo die sagen, die Praxiserfahrung, die reicht halt um Längen nicht. Ich habe eigentlich kaum andere Hundetypen kennengelernt. Ich kenne ich habe mir das Wissen eher im Tierheim geholt oder jetzt durch Praktika oder so, dass ich da wirklich mal andere Hunde in der Hand hatte als im Studium oder in der Ausbildung.
Praxis fände ich super unerlässlich und wichtig. Das muss man alles machen. Nur ob man jetzt wirklich ein spezielles Verhalten schon mal gesehen oder gefühlt haben muss, um es bearbeiten zu können oder anleiten zu können, weiß ich nicht, wenn man genug andere Erfahrungen hat, von der man eventuell abstrahieren kann. Und es gibt immer mal Sachen, wo man wahrscheinlich sagt, keine Ahnung, würde ich dich mal weitergeben, habe ich keine Ahnung, traue ich mich nicht ran oder was auch immer, ne? Und das müsste dann halt einfach drin sein. So ein bisschen Ehrlichkeit an der Stelle.
Hast du da Ja, Ehrlichkeit finde ich gut. Hast du da einen Bereich, wo du sagst, das geht über meine Grenzen als Hundetrainerin hinaus, weil ich da nicht viel Erfahrung habe, es sehr speziell ist. Ich es vielleicht theoretisch natürlich, also ich es theoretisch wüsste, aber du sagst, ja, aber das leite ich lieber weiter, das können andere besser.
So mit richtigen Herdenschutztypen, so käme ich nie aus. Also habe ich keine Erfahrung, 0,0. Also ich im Training nicht. Also nicht, wenn sie aus dem in dem verhaltensauffälligen Bereich kommen, habe ich keine Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann. Das würde ich direkt weiterleiten. Das wäre nicht meins. Auch einfach, weil ich nicht, weil man mir nicht sagen könnte, halt mal kurz meinen Hund. Ich muss mal eben den Schuh zu machen.
Ja, das verstehe ich gut. Ja. Würdest du denn sagen, TrainerInnen sollten sich auf bestimmte Gebiete vielleicht auch mehr spezialisieren, wie zum Beispiel ÄrztInnen, dass man sagt, also ich mache das, aber das mache ich nicht oder so und ich leite dich dahin weiter. Findest du das erstrebenswert in einem gewissen Rahmen? Wie siehst du das?
Naja, Netzwerk ist super wichtig und das sollte, finde ich, jeder auch haben und pflegen, ne? Einfach auch für Austausch und auch für Weitergeben. Ne? Nur ob eine Spezialisierung wirklich super wichtig ist, weiß ich nicht. Wenn man sie jetzt macht, weil man in einem Thema aufgeht und sich das so entwickelt hat, finde ich das voll cool und richtig gut. Nur auch bei den Ärzten gibt es ja Allgemeinmediziner. Ne? Und,
genau, ja.
Von
denen, aber die leiten dann für eine Operation zum Beispiel weiter.
Ja, ich operiere selten Hunde. Aber ja, genau. Wenn wir ja von Verhalten jetzt ausgehen, ne, wir sind ja nicht im medizinischen Aspekt unterwegs, ne, wenn du jetzt von Verhalten ausgehst, ist es natürlich auch sehr komplex, aber vielleicht kann man da eher so Spezialisierungen haben, so vielleicht für Hundetypen, aber auch einfach für Verhaltensabschnitte, fände ich gut. Aber ich glaube, man kann auch ein guter Allrounder einfach sein und trotzdem damit sehr, sehr viel abdecken, weißt du? Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch.
Woran kann man denn als Hundehalterin erkennen, dass der Trainer oder die Trainerin dem Thema, was ich da mitbringe, gewachsen ist und das wirklich mit mir bearbeiten kann?
Mein Anspruch wäre, dass die Menschen im Erstgespräch das Gefühl haben, dass ich genau das leisten kann. Weil sonst hätte ich ihnen gegebenenfalls vorher schon gesagt, dass sie mit dem Thema, weil es gibt ja immer einen Erstkontakt, mal besser zu einer Kollegin oder zum Kollegen gehen, den ich dann entsprechend weitergeben oder empfehlen würde. Und daran müssten sie es, glaube ich, festmachen, wie das Gefühl ist, wie der Eindruck ist, ob das vom Bauchgefühl her mit diesem Gegenüber passt. Kann ich dem Fragen stellen? Kann ich dem offene Fragen stellen? Wie verhält der sich mir gegenüber? Wie kann der mir schon mal meinen Hund so ein bisschen einordnen? Kann er mir das alles erklären? Und daraufhin würde ich sagen, könnte ein Mensch eine Entscheidung treffen, ob der Trainer der Richtige ist. Um es mal zu versuchen, in den Trainingsprozess einzusteigen. Weil man weiß ja immer nicht, was der Verlauf so bringt. Was kann ja immer auch mal sein, dass eine Sache dann so vielleicht stagniert oder dass man vielleicht nicht genau weiß, ob man da richtig ist. Und wenn man dann kein offenes Gespräch mit diesem Trainer suchen kann, würde ich sagen, ist man dann falsch. Wenn man ein offenes Gespräch suchen kann und eine gute Lösung finden kann, die auch gegebenenfalls mal sein kann, ja, sie müssten doch eine Station weitergehen, weil aus irgendeinem Grund kann ich das vielleicht nicht leisten. Nochmal punkto Ehrlichkeit müsste man dann auch irgendwie machen. Nur an anderen Sachen, abgesehen vielleicht von Empfehlungen, ne, wo man sich ja auch gut drauf verlassen kann, geh mal dahin, die konnten auch helfen oder ich habe wahrgenommen, dass sie helfen konnten, gibt es nicht viele Aspekte, wo ein Mensch das von außen irgendwie gut betrachten kann, weil geiles Marketing und geile Werbung kann am Ende jeder machen, ne, und schöne Fotos und tolle Texte schreiben und ob das wirklich das ist, was man da dann kriegt. Ja, das muss man leider selber herausfinden. Aber es ist wie bei allen Dienstleistungen so, ne?
Ja, Empfehlung finde ich aber einen guten Punkt. Ja. Ne? Also wenn du hörst, da hat jemand jetzt schon 3 Menschen in deiner Nachbarschaft geholfen, dass der Hund jetzt nicht mehr pöbelt oder das Aggressionsverhalten gezeigt wird oder verstanden wird, dann ist es ja schon mal ein Hinweis auf jeden
Fall. Ja, und ein guter Indikator ist in der Regel auch tatsächlich die Zeit, die eine Hundeschule oder ein Trainer schon existiert, ne? Ist in der Regel auch ein guter Hinweis, weil wer sehr lange irgendwie sich hält, hat ja scheinbar auch einen gewissen Anspruch erfüllt in der Vergangenheit. Würde ich mal noch so sagen. Jonas, nee.
Weiß ich nicht.
Ja, es kommt darauf an, für was deine Hundeschule steht. Ne, also da wieder, also es kann natürlich auch eine Hundeschule sein, die natürlich mit Aggressionsverhalten vielleicht nicht der beste Ansprechpartner ist, die aber zum Beispiel ganz tolle Welpen- oder Agility-Kurse machen.
Ne? Auf jeden Fall.
Also von daher ist ja immer die Frage, mit was man kommt. Ne?
Mhm. Ja.
Ja.
Gut, gibt es zu dem Thema noch etwas, was du loswerden willst? Nicht, dass du heute Nacht aufwachst und denkst, das hätte ich noch sagen können. Oder dass du sagst, das liegt mir noch auf dem Herzen, den Menschen mitzugeben. Das will ich unbedingt nochmal hier im Podcast mitgeben.
Sollte ich heute Nacht wach werden, können wir noch eine Wiederholung, eine zweite Folge machen.
Ich bin nachts sowieso in der Regel wach. Du kannst mich auch anrufen. In den Stillpausen.
Also ich würde, also so, ich finde, wir haben ja relativ viel so Aspekte so beleuchten können. Ne? Ich glaube, was mir wichtig wäre, ist, dass wenn ein Zuhörer oder eine Zuhörerin das Gefühl hat, dass es eine Schwierigkeit mit dem eigenen Hund gibt und wenn es selber schon die Idee hat, es ist irgendwie ein Problem für mich oder schränkt mich ein, schränkt meinen Alltag ein, ne? Sich da einfach Hilfe zu suchen. Und sich auf so einen Weg zu begeben, weil wenn man einmal weiß oder aufgezeigt bekommt, woran das Ganze liegen könnte, dann ist echt sehr schnell in der Regel Licht am Horizont und man kann sich da eine echt gute Sache erarbeiten, dass man in sowas wie den gelassenen Alltag mit dem Hund kommt. In den meisten Fällen ist es möglich, ne? Und da einfach mal die Ärmel hochkrempeln und sagen so, wir gehen das jetzt mal an, das Problem, Hundeproblem mal streichen können. Das fände ich schön.
Ja, das fände ich auch schön. Das ist doch ein guter Abschluss. Dann danke ich dir für dieses zweite Interview.
Ja, sehr gerne.
Dass du im Karnes-Podcast zu Gast warst und freue mich auf weitere Auftritte bei dir, bei uns im Podcast, wenn du mal wieder zu uns kommst.
Dankeschön, ich freue mich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag.
Dir auch und viel Spaß mit deinem kleinen neuen Welpen.
Ach ja, dankeschön.
Bis dann, mach's gut.
Ciao.
Ciao. Das war sie, die Folge zum Thema Problemhunde. Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis-kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und da wir schon wieder mitten in der Saison der Hundewanderungen stecken, eine ganz besondere Empfehlung für die Podcast-Folge zum Thema Hundewanderungen. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!